Einkaufssache, der Podcast von Beschaffung aktuell mit Alexander Gölz und Yannick Schwab.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Einkaufssache, der Podcast für Beschaffung und Supply Chain Management. Mein Name ist Alexander Gölz, ich bin Chefredakteur der Beschaffung aktuell. Gemeinsam mit meinem Kollegen Yannick Schwab moderiere ich unseren Podcast. Hey Yannick.
Hi Alex. Heute widmen wir uns dem Transportmarkt und Frachteinkauf. Hierfür haben wir uns Gunnar Geburek dazugeholt. Er ist Unternehmenssprecher und Head of Business Affairs bei Timocom. Die Plattform des IT-Spezialisten beobachtet jährlich über 200 Millionen Fracht- und Laderaumangebote im europäischen Straßengüterverkehr. Geburek kennt den Blick auf die Logistikbranche aber aus verschiedenen Perspektiven. Unter anderem auch aus der für uns besonders wichtigen Beschaffungssicht aus seiner Zeit als Bereichsleiter Logistik beim BME. Mit ihm sprechen wir heute darüber, wie sich der europäische Transportmarkt entwickelt, wann Spotmarkt oder Festverträge die richtige Wahl sind und wie der Logistikeinkauf Marktdaten nutzen kann, um bessere Entscheidungen zu treffen. Hallo Herr Geburek, schön, dass Sie heute bei Einkaufssache dabei sind.
Ja, hallo zusammen. Ja, ich freue mich sehr auf den Austausch.
Ja, auch von mir herzlich willkommen, Herr Geburek. Ja, schön, dass Sie dabei sind. Genau, wie von Yannick schon erwähnt, starten wir jetzt rein und beginnen mit unseren Quickfire-Fragen. Spontan am Spotmarkt oder doch lieber langfristige Planung? Wo würden Sie sich denn persönlich einordnen?
Ich kann beides. Also ich kenne beides und finde auch beides super und es gehört auch zusammen. Deswegen kann man das gar nicht unterscheiden. Geht nicht. Muss beides sein.
Okay.
Gut, weiter geht's. Sie reisen auf einem Containerschiff von Hamburg nach Shanghai. Welche drei Dinge dürfen auf der Reise nicht fehlen?
Auf jeden Fall mein Tolino, also mit ganz vielen Büchern. Ich brauche auch immer irgendwie ein bisschen Bewegung. Also wenn es das nicht gibt, dann nehme ich ein Laufband mit oder irgendetwas, wo man ordentlich laufen kann. Und als drittes würde ich vielleicht ein paar Golfschläger mitnehmen und reichlich Bälle, um die vielleicht von Bord zu kicken.
Das klingt
um die Zeit zu vertreiben. Dauert ja ein bisschen.
Vernünftig.
Gut, ja, und zum Abschluss, welches völlig unnötige Produkt haben Sie denn zuletzt gekauft und verteidigen es aber trotzdem?
Ich glaube, meine Espresso-Maschine. Also ich würde sicherlich auch ohne klarkommen, aber ich verteidige sie. Ich sag mir, die ist wichtig und richtig, genau.
Sehr gut. Ja, vielen Dank. Dann tauchen wir jetzt auch thematisch ein. Ja, Herr Geburek, Timocom beobachtet ja täglich über 1 Million Fracht- und Laderaumangebote in Europa. Das aktuelle Transportbarometer zeigt, dass die Nachfrage steigt, aber gleichzeitig auch ja, Laderaumkapazität, die stagniert. Können Sie erklären, was da gerade am Markt los ist, woran das liegt?
Es ist nicht ganz einfach zu erklären, aber ich werde es mal versuchen. Ich habe das mit ganz vielen Gesprächen mit Spediteuren und Frachtführern diskutiert und die haben dann gesagt, ja, sie können es auch nicht so richtig erklären. Dann habe ich nachgefragt und sage, wie viele Fahrzeuge habt ihr denn in letzter Zeit abgebaut beziehungsweise aufgestockt? Und dann hieß es immer, nicht so viele. Also aufgestockt gar nicht. Wir haben vielleicht ein oder zwei stillgelegt. Und wenn man jetzt mal überlegt, dass wir halt viele zigtausend Transportunternehmen in Deutschland haben oder auch in Europa und jeder legt nur einen LKW still, weil gerade vielleicht ein Kraftfahrer in Rente geht und man sich unsicher ist, ob man den wieder voll befrachten kann oder am Markt unterbringen kann oder vielleicht auch nicht ganz sicher ist, was die neuen Antriebe angeht und sagt, na, kaufe ich nochmal einen Diesel oder gucke ich mal, dann reicht es, dass eben viele hunderttausend LKWs fehlen. Bei vielen Unternehmen, jeder einen. Und wie gesagt, aufgestockt wird fast nicht. Wenn man sich die Zulassungszahlen der LKW-Hersteller und der Trailer-Hersteller anguckt, da ist auch eher Stagnation oder sogar sinkende Zahlen. Das heißt, die Fahrzeuge sind länger im Einsatz. Und das alles sorgt dafür, dass es eben Druck auf die Kapazitäten geht. Und wenn Druck auf den Kapazitäten ist, wir aber in wirtschaftlicher Hinsicht eine Art Stagnation haben, heißt es ja, dass wir eigentlich genauso viel produzieren bzw. transportieren müssen wie sonst auch. Aber das trifft dann auf ein niedrigeres Angebot. Und das wiederum führt dazu, dass viele Unternehmen eben auf dem Spotmarkt dann landen, also auf dem Kurzfristmarkt, um sich dort eben Kapazitäten zu beschaffen, die sie selber vielleicht abgebaut haben.
Okay. Ja, können Sie das nochmal einordnen, was das dann für den Einkauf auch bedeutet, diese Entwicklung?
Wir haben ja zwei Arten von Einkauf. Wir haben zum einen den Einkauf vom Trade and Industry, also von den Industrie- und Handelsunternehmen, die wiederum meistens ja bei Spediteuren einkaufen. Also entweder einen Langfristvertrag machen oder auch kurzfristig Frachtraum anfragen. Und wir haben auf der anderen Seite den Spediteur, der wiederum den Frachtführer einkauft, weil der Spediteur ja traditionell gesehen ja nicht derjenige ist, der die Fahrzeuge hat, sondern der Makler und Vermittler und Organisator eines Transportes. Der, der die Fahrzeuge hat, ist der Frachtführer. Und wir haben in Deutschland zigtausend davon und die haben jeweils nur relativ kleine Fuhrparks. Also man denkt ja immer, das Transportwesen wäre so groß. Nein, die meisten Unternehmen haben unter 10 Fahrzeuge und die werden eben permanent entweder eingekauft kurzfristig von den großen Spediteuren oder den mittelgroßen Spediteuren oder aber langfristig an sich gebunden. Also das heißt, also ein großer Spediteur hat vielleicht 10, 20, 30, 40 Frachtführer, mit denen er regelmäßig arbeitet, die sozusagen für ihn fast exklusiv fahren. Das sieht man dann auch, wenn man auf den Autobahnen unterwegs ist, dass da ganz viele gebrandete Auflieger sind von großen Spediteuren. Yeah. Wenn man aber mal genau hinguckt, dann sieht man, dass die Fracht, die Zugmaschine, da steht dann ein anderer Name drauf. Da steht dann irgendwie Frachtführer Müller drauf oder so. Und dann kann man sehen, der fährt für den. Das ist aber nur nebenbei. Also diese beiden Arten von Einkaufssituationen sind eben auch entscheidend für den Preis. Also die meisten Industrie- und Handelsunternehmen kaufen ja nicht auf dem Spotmarkt direkt einen Frachtführer ein. Das passiert auch zunehmend, aber es ist eigentlich nicht die Regel. Das heißt, sie haben ja haben meistens einen Spediteur, mit dem sie eben längerfristige Aufträge vereinbaren und dementsprechend sind dort die Einkaufsverhältnisse andere. Man versucht möglichst lange einen festen Preis zu bekommen. Und der Spediteur wiederum, der auf dem Spotmarkt einkauft, der also sagt, ich brauche Kapazitäten, zusätzliche Kapazitäten zu meinen eigenen oder zu meinen Subunternehmern, der ist eben einem Marktpreis ausgeliefert, der von Angebot und Nachfrage abhängt. Also das ist nochmal eine andere Art des Einkaufs. Jetzt kann natürlich auch ein Industrie- und Handelsunternehmen auf dem Spotmarkt einkaufen. Also die Zugangsmöglichkeiten sind da. Aber man muss sich halt gut auskennen. Man muss halt wirklich gute Leute haben, die den Markt auch einschätzen können. Die wissen, kaufe ich vielleicht an einem Montag ein, da ist der Preis ein bisschen höher als vielleicht oder niedriger als an einem Mittwoch. Also da muss man schon ein bisschen Kenntnis haben. Das ist nicht ganz ohne.
Ja, okay. Wie, da eine kurze Nachfrage dazu noch, weil Sie es jetzt erwähnt haben mit dem gut ausgebildeten Personal. Wie ist da Ihre Einschätzung? Ist das, sag ich mal, im Markt vorhanden? Weil man spricht ja überall, ne, in jeder Branche so vom Fachkräftemangel. Wie würden Sie das einschätzen?
Also es gibt sehr, sehr, sehr gute Disponenten, die sich wirklich gut auskennen, sowohl bei den Verladern oder Industrie- und Handelsunternehmen als auch bei den Spediteuren. Aber zugegebenermaßen werden die auch älter. Und auch da ist es so, dass diese erfahrenen Leute, wenn sie das Unternehmen verlassen, oftmals halt keinen wirklichen Nachfolger finden oder beziehungsweise lange Ausbildungszeiten da benötigen. Und es ist schwierig, ja. Okay. Aber ich weiß nicht, ob wir vielleicht zum Thema KI nochmal kommen. Da könnte ich noch was zu sagen, welche Möglichkeiten da auch bestehen, immer besser zu werden und mehr Unterstützung zu bekommen beim Einkauf von Frachtdienstleistungen. Ja. Also beim kurzfristigen. Das langfristige Einkaufen ist ja eher weniger ein Disponent, das ist ja dann eher ein erfahrener Einkaufsmanager, der dann in die längerfristigen Verhandlungen geht. Das ist ja bei Seefracht, Luftfracht und anderen Verkehrsträgern ja ähnlich.
Ja. Okay, vielen Dank.
Ja, spannend. Und ja, wie Sie gesagt haben, die Themen KI und auch digitale Tools und weiteres, das kommt später auf jeden Fall nochmal. Was mich jetzt nochmal interessiert, wenn ich richtig liege, aus den letzten Marktdaten von Timocom war auch ersichtlich, dass trotz diesem dem geringer werden an Laderaumkapazität, dass trotzdem die Preise aktuell relativ stabil noch sind. Gibt es da ein Stück weit Blick in die Glaskugel, aber wie lange bleibt es noch so, schätzen Sie? Und womit ist 2026 dann zu rechnen?
Also in der Tat ist das ein sehr spannendes Thema, weil ich habe ja auch mal ein betriebswirtschaftliches Studium mit volkswirtschaftlichen Anteilen hinter mir, das ist schon lange her. Aber da hat man sich natürlich auch immer gedacht, ja, ist ja klar, ne, die Kapazitäten nehmen ab, also gehen die Preise in die Höhe. Das ist in der Tat nicht ganz so. Und das liegt auch daran, glaube ich zumindest, dass es auch sehr unterschiedliche Relationen gibt. Also es gibt sogenannte so High- oder hoch frequentierte Strecken, auf denen die Preise ja ein anderes Niveau haben, weil da kann jeder fahren, da will jeder fahren, da gibt es einen größeren Wettbewerb. Und es gibt aber so Strecken, das kann man sich ja vorstellen, die da schwieriger sind. Also Beispiel Berlin, typisches Beispiel. Es geht halt sehr viel mehr Ware nach Berlin, als aus Berlin rauskommt. Weil in Berlin jetzt nicht so viel produziert wird. Das heißt, wenn ich einen LKW nach Berlin schicke, kann ich davon ausgehen, dass der möglicherweise keine oder nur eine schlechte Rückladung bekommt. Dementsprechend wird er einen höheren Preis verlangen, weil er sagt, du, ich muss ja irgendwie zurückkommen. Es muss ja irgendwie finanziert werden.
Ja,
oder jetzt, nehmen wir mal Teile im Osten, im Westen, irgendwo oder im Nordwesten, wo es halt dünn besiedelt ist. Da sind andere Preise. Und wenn man jetzt die hochfrequentierten Strecken und die weniger gut frequentierten zusammennimmt und den Durchschnitt bildet, dann kommt man auf einen relativ konstanten Preis.
Mhm. Ja.
Aber in den einzelnen Phasen ist es schon sehr unterschiedlich. Also wir beobachten das im Moment noch eher auf so einer allgemeineren Ebene, also deutschlandweit.
Mhm.
Wir arbeiten aber dran, dass man vielleicht so etwas wie Regionen auch beobachten kann, um dann zu gucken, wie verändern sich da zum Beispiel die Preise.
Okay.
Also wenn jetzt ein Werk irgendwo aufmacht, weil Mercedes würde jetzt ein Werk auf Rügen bauen, dann würde sich da ja sicherlich nochmal eine andere Situation ergeben.
Mhm. Und wir hatten jetzt ein paar, also zum Beispiel das Beispiel mit Berlin, welches wären im Gegensatz dann eher die gut laufenden Strecken, wo die Preise auch eher dann höher sind und auch steigen können, wo muss der Einkauf sich da bei welchen Strecken schon frühzeitig an die Planung und Buchung machen?
Also wir haben in Deutschland ja so eine Art, man sagt ja immer so eine Zentralisierungsbanane. Also die fängt dann so im Ruhrgebiet an, geht über Frankfurt, Stuttgart Richtung München. Mhm. Und das sind auch die Highlight-Strecken, auf denen sich am meisten Ware bewegt.
Okay.
Und ja. Wenn man da transportiert, auch von den ARA-Häfen zum Beispiel, ne, also Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, dass man, oder Hamburg noch dazu, dass da natürlich, je nachdem, ob das jetzt Container sind oder eben produzierte Ware, die innerdeutsch transportiert werden beispielsweise, da wird man auf diesen Strecken bleiben, weil eben die meisten in diesen weniger stark industrialisierten Gebieten eben auch nicht so viel zu transportieren haben. Das ist einfach so. Und auf diesen Strecken sind die Preise auch mehr unter Druck. Also sie sind, wenn wir ganz wenig Kapazitäten haben, steigen sie natürlich, weil die Nachfrage extrem hoch ist.
Mhm.
Auf der anderen Seite wollen da aber, wenn die Nachfrage nicht ganz so hoch ist, natürlich alle fahren, weil sie da auch immer Rückladung kriegen. Das geht ja in beide Richtungen.
Ja,
und dementsprechend auch mal wieder bereit sind zu sagen, okay, wenn ich wirklich von Düsseldorf nach München fahre, dann weiß ich, ich kriege auch eine Ladung von München nach Düsseldorf zurück und dann ist man preislich möglicherweise etwas besser dran.
Ja, klar. Wenn wir jetzt schon bei den Preisen sind, wie sollte der Einkauf denn da sein Portfolio aufstellen? Also macht da jetzt der flexible Spotmarkt dann mehr Sinn mit Blick aufs neue Jahr oder sind dann doch eher die langfristigen Verträge die bessere Wahl? Ist da eine Einschätzung?
Ja, natürlich. Ich glaube, das hat sich auch nicht wirklich geändert in den letzten Jahren. Immer da, wo ich sehr gute Vorhersagen machen kann, wie viel Kapazitäten ich brauche, also so Lager-Lager-Verkehre oder mit stabilen Kunden, die regelmäßig jeden Tag 3 LKWs abnehmen, da ist ein Spotmarkt oder ein Kurzfristmarkt nicht sinnvoll. Okay. Warum auch? Weil darauf kann man sich einstellen, da können sich die Frachtführer, die Spediteure drauf einstellen, die können Kapazitäten anschaffen, Fahrer einstellen, sich Rückladungen besorgen regelmäßig und so weiter. Aber je weniger Vorhersagen ich treffen kann, desto schwieriger wird es mit der Laufzeit oder mit der Länge des Vertrages, weil natürlich der Frachtführer oder Spediteur sagt, wieso, du hast mir 3 LKWs pro Tag versprochen. Jetzt ist es maximal einer und an manchen Tagen vielleicht gar keiner oder montags einer, aber dafür freitags 7. Wie soll ich mich darauf einstellen? Ja, und dann wird er natürlich versuchen, möglichst kürzere Vertragslaufzeiten zu vereinbaren oder, und das ist meistens die Reaktion, hohe Risikozuschläge einbauen. Mhm. Also je weniger, wenn man sich so eine Amplitude vorstellt, also wenn ich wenig Schwankungen habe, habe ich wenig Ausschläge. Wenn ich wenig Ausschläge habe, kann ich so einen Durchschnitt darüber legen. Wenn meine Ausschläge aber sehr hoch sind, also sehr wechselnde Kapazitätsanforderungen, dann ist die, muss ich irgendwo in die Mitte gehen, also muss ich versuchen, das abzuschätzen und dann lege ich natürlich nicht den niedrigsten Wert fest, sondern den möglichst höchsten, damit, wenn es zum Risiko kommt, dass eben gar nichts geht oder aber er auf dem Spotmarkt sehr hoch einkaufen muss, sehr teuer, mhm. Dann wird er halt versuchen, da dieses Risiko abzufedern und zu sagen, okay, also so. Und wenn ich jetzt das, was wir eben sagten, wenn ich jetzt Know-how aufbaue als Einkäufer, als Disponent und den Markt ein bisschen verstehe, also weiß, ob auf dieser Relation oder in dieser Region die Amplituden eher höher oder eher geringer sind, dann kann ich eben auch entscheiden, wie lange ich den Vertrag laufen lasse oder beziehungsweise anstrebe, mit dem Spediteur abzuschließen. Je länger er in unsicheren Bereichen ist, desto höher ist der Risikozuschlag. Da macht es dann auch mehr Sinn, kürzere Zyklen zu vereinbaren oder gegebenenfalls sogar selbst auf dem Spotmarkt einzukaufen. Wobei es da auch Möglichkeiten gibt, die ich auch empfehlen würde, sich eher geschlossenen Gruppen, also geschlossene Gruppen selbst zu organisieren, dass man sagt, ich habe 5, 6 Frachtführer oder Spediteure, die diese Relation gut können, die meine Projekte, meine Aufgaben verstehen, die Qualitätsanforderungen erfüllen. Und ich vergebe eben meine Tour nicht einem für den ganzen Zeitraum, sondern ich vergebe einfach in die Gruppe. Und dann soll halt der Spediteur oder der Frachtführer kurzfristig entscheiden, ja, nächste Woche habe ich ein gutes Gefühl bei der Tour, kann gut was anbieten. Und der andere ist vielleicht froh, wenn er die Tour dann nicht fahren muss oder die Touren. Und dementsprechend kann ich dann, sagen wir mal, so eine Art Spotmarkt nachbilden. Mhm. Aber nicht mit 50.000, oder wir haben ja 55.000 Kunden, sondern eben mit den Unternehmen, mit denen man sowieso gerne zusammenarbeitet oder vielleicht auch Rahmenverträge hat, die das dann ermöglichen. Ja.
Und also wie machen die Speditionen, die Frachtführer mit bei solchen Gruppenbildungen? Sind die da, wie Sie gesagt haben, die sind dann auch froh, wenn sie mal den Auftrag nicht entgegennehmen müssen? Oder ist dann da regelmäßig Stechen und Hauen, wer diesen Auftrag jetzt bekommt? Wie macht ja, die, managt ist, man das auch auf der anderen Seite?
Ja, es ist sicherlich ein sehr, sehr spannender Punkt. Also wichtig ist, dass man klare Regeln hat. Also es gibt ja eine Absprache, also man sollte sich mit den Frachtführern oder Speditionen zusammensetzen und sagen, ich möchte so eine Gruppe bauen. Da habt ihr Vorteile von. Ihr müsst nicht jeden annehmen, auch wenn ihr vielleicht nicht könnt oder möglicherweise einen teuren Transport dazu kaufen müsst. Aber weil wir einen Rahmenvertrag haben, ihr den billiger anbieten müsst, also sprich dann drauflegen müsst. Das sind halt Vorteile, Fairness und vor allen Dingen, es kommt halt jeder mal zum Zug, wenn er Kapazitäten hat. Aber es hat eben auch den Nachteil, dass man im Zweifelsfalle mal nicht zum Zuge kommt. Und deswegen sind die Regeln wichtig. Entweder der Billigste kriegt den Auftrag oder der Erste, der zusagt oder der Reihe nach, wenn jemand kann. Also das sollten die Beteiligten miteinander abstimmen, damit eben auch eine Akzeptanz da ist. Also das funktioniert relativ, also jetzt bei uns auf der Plattform funktioniert es halt so, dass der Frachtführer oder Spediteur so eine Art Notification, also eine Glocke bekommt, da steht dann drin, aus der und der Gruppe gibt es gerade einen Auftrag, dann kann er da reingehen und kann checken, ob er den Auftrag gerne haben möchte, weil er entweder Kapazitäten hat oder weil es gerade zu gut passt zu ihm. Und dann kann er sofort antworten und auf Klick sagen, okay, ich mach's.
Ja.
Also da muss dann auch nicht mehr viel hin und her geschickt werden, weil die Rahmenbedingungen sind ja fix und möglicherweise auch der Preis. Oder aber man kann eine Preisabfrage machen und kann sagen, wer möchte denn diese Tour? Zu welchen Konditionen?
Ja.
Ja. Und das ist natürlich immer dann sinnvoll, wenn ich Relationen habe, die vielleicht nicht so häufig drankommen. Mhm. Oder Kunden habe, die neu sind. Also der Vertriebler bringt einen neuen Kunden und sagt, hör mal, da kommen jetzt vielleicht Aufträge rein. Der ist neu, aber vielleicht noch nicht so regelmäßig und dementsprechend auch vielleicht unterschiedliche Ablieferstellen. Und dann ist natürlich so eine Gruppe perfekt geeignet, um eben zu gucken, wer kann denn da an welchen Tagen diese Dinge übernehmen. Ja. Weil wir reden ja nicht nur immer Full Truckload, wir reden ja auch über Teilladung. Mhm. Es ist ja nicht so, dass es immer 30 oder 33 Paletten sind, sondern es sind auch mal 5 oder 7 oder 12.
Ja, klar.
Und dann muss das natürlich zu einem Unternehmen passen. Und da ist von meiner Seite eben auch so ein bisschen der Appell an die Industrie- und Handelsunternehmen, verhängt nicht so viele Beiladeverbote. Sorgt okay. dafür, dass der Frachtführer sich optimieren kann. Sprecht auf der anderen Seite mit dem Kunden, wo die Ware vielleicht hingeliefert wird. Seid da flexibler. Und das muss man sich ungefähr so vorstellen, wenn Sie jetzt bei Amazon oder wer auch immer irgendeinem Marktplatz etwas bestellen und ein klares Lieferfenster festlegen. Also sagen, ich muss das am Mittwoch um 9 Uhr haben.
Ja.
Dann kann es halt sein, dass der Paketbote oder wer auch immer eine Extratour zu Ihnen macht. Mhm. Wenn nebenan einer ist, der sagt, ich brauche es aber um 13 Uhr, dann muss der halt zweimal anfahren und kann vielleicht zwischendurch nicht effizient sein. Das heißt, diese Transporte würden unendlich teuer.
Ja.
Das machen
ja,
die natürlich nicht. Ja, aber mal angenommen, sie würden es tun. Und so muss man sich das vorstellen. Je enger ein Auftraggeber oder eben auch ein Kunde sagt, das sind meine Bedingungen, desto ineffizienter ist der Transportmarkt. Mhm. Und je ineffizienter der Transportmarkt ist, desto teurer ist er natürlich.
Ja, das ist klar.
Und wenn wir Kapazitäten jetzt nicht aufbauen, weil wir keine Fahrer haben, ja, weil wir vielleicht aus ökologischen Gründen nicht so viele LKWs auf der Straße haben wollen, gibt ja viele Gründe, warum es nicht sinnvoll ist, dass jede 5-Paletten-Tour mit einem riesen LKW durch die Gegend gefahren wird, dann müssen wir uns da diesbezüglich mehr optimieren. Und so eine geschlossene Gruppe zunächst einmal als Test kann da ja zum Beispiel mal helfen, um zu gucken, welcher Spediteur ist denn besonders gut geeignet, um Teilpartien zu transportieren.
Ja, spannend. Ja, vielen Dank.
Da würde ich jetzt kurz noch einhaken wollen, gerade das Thema Beiladeverbot, ich muss zugeben, für mich war das jetzt völlig neu, also nur damit ich es auch richtig verstehe, das bedeutet dann wirklich, der Auftraggeber kann sagen, er will jetzt nicht, dass noch andere Güter dazu beladen werden und so die Lieferung auch verzögert wird durch mehrere Stops, oder?
Zum Beispiel, genau. Ja, also wenn,
okay.
Manchmal entsteht das eben genau durch die engen Zeitfenster, dass der nichts mitnehmen kann. Es kann aber auch daran liegen, dass er sagt, nee, möchte das nicht, dann weiß ich nicht, dann fährt er vielleicht zum Wettbewerber und dann sieht er, dass da schon auf dem LKW drauf ist. Oder es gibt ganz seltsame Gründe, die Menschen dazu veranlassen, zu sagen, ey, ich möchte dann, dass der vielleicht mit den 17 Paletten exklusiv für mich fährt.
Mhm, ja,
okay. Er kann aber 33 laden, das heißt, die Differenz bleibt dann einfach leer, was natürlich auch ein Kostenfaktor ist.
Definitiv, ja. Wie können denn jetzt Einkäufer ja selbst die Marktdaten nutzen, um bestmögliche Entscheidungen zu treffen? Und welche Informationen sind denn dafür relevant?
Also wir haben ja aktuellere Daten, das sind die wir haben, die sind viertelstündlich aktualisiert. Die zeigen also den aktuellen Wert. Die meisten Daten, die es auf dem Markt gibt, sind natürlich rückblickende. Also das heißt, wie war der Preis oder wie war ein Verhältnis im letzten Quartal, im letzten Halbjahr, im letzten Jahr? Mhm. Und dann muss man sich halt selber versuchen, irgendwie eine Prognose abzugeben. Das hilft, das ist keine Frage, weil es gibt ja durchaus Tendenzen, die man dann berücksichtigen kann und sagen kann, okay, so. Dann gibt es natürlich Marktdaten, die allgemeiner Natur sind, also Konsumverhalten oder Preissteigerungen, Mauterhöhungen, was auch immer, die eine Rolle spielen bei der Planung. Und das alles zusammen ist sicherlich das, was der Disponent bzw. der Einkäufer auf dem Fokus haben sollte, wenn er die Budgetplanung fürs nächste Jahr macht. Ich würde hinzufügen, auch wenn es keine richtigen Marktdaten sind, aber ich würde hinzufügen, gerne auch vernetzen mit anderen Unternehmen. Also wir haben ja zum Beispiel noch einen Expertenkreis, den ich noch betreuen darf, aus meiner BME-Zeit existiert der noch. Da sind so roundabout 100 Industrie- und Handelsunternehmen oder Vertreter von Industrie- und Handelsunternehmen drin, die sich durchaus auch zweimal im Jahr jetzt nicht über Preise austauschen, das geht ja nicht, muss ja kartellrechtlich alles in Ordnung sein,
ja,
aber zumindest Einschätzungen abgeben. Ja, in meiner Branche ist es so, in meiner ist es so. Mhm. Einfach sich auszutauschen und versuchen, möglichst ein großes Spektrum an Informationen zu sammeln, gepaart mit den aktuellen und den Vergangenheitsmethoden, Zahlen, eine Methode zu entwickeln, die so ein bisschen diese Voraussichtschau beinhaltet. Das sollte man auf jeden Fall tun, insbesondere wenn man dann in Jahresgesprächen mit den Vertriebskollegen in die Verhandlungen geht von den Spediteuren, mhm, dass man halt auch nachvollziehen kann, wenn der Zahlen präsentiert. Also mein ganz großer Appell immer an den Einkäufer, seid informiert, nehmt dieses Thema an. Denkt nicht, Transport ist so ein notwendiges Übel. Transport ist das Allerwichtigste, weil die Ware, die bei einem selber im Lager steht oder in der Produktion Halle, ist nichts, aber auch gar nichts wert. Weil die Rechnung kann ich erst stellen, wenn die Ware beim Kunden angekommen ist. Und deswegen ist Transport extrem wichtig. Das heißt nicht, dass jeder jetzt zum Transportexperten werden sollte. Aber es sollte doch zumindest so sein, dass man sich damit beschäftigt, so wie man das mit einem Stahleinkauf oder Energieeinkauf oder Ähnlichem ja auch tut. Man beschäftigt sich mit dem Markt, man schaut die Daten an und die verfügbar sind und dann entscheidet man, wie das Budget möglicherweise aussieht. Und das kann ich eben nur jedem Einkäufer empfehlen, das auch im Transportbereich zu machen. Da gibt es spannende Zahlen. Wir arbeiten auch daran, noch bessere Zahlen bereitzustellen und auch Vorhersagen zu machen. Mhm. Also wir machen schon Vorhersagen über die Kapazitäten. Das klappt auch ganz gut. Aber wenn wir noch mehr Daten bekommen, können wir vielleicht auch Vorhersagen machen, die so ein bisschen das Preisverhältnis, ich hatte eben angedeutet, dass wir uns das auch auf regionaler Ebene mehr angucken wollen. Das ist noch Zukunftsmusik, das gebe ich zu. Aber wir sind da dran und wollen die Einkäufer dabei dann unterstützen, eben eine realistische Einschätzung zu geben über die Zukunft. Die Gegenwart können wir aber auch nur das, was gerade passiert. Wenn ich jetzt einen Transportraum für morgen suche, weiß ich natürlich immer noch nicht, ob die Preise morgen genauso sind, wie sie heute sind.
Okay, dankeschön. Aber würden Sie jetzt sagen, dass das Thema auch ein bisschen, sagen wir, im Einkauf stiefmütterlich behandelt wird und da mehr Expertise benötigt?
Ich zögere mit der Antwort. Ich möchte jetzt auch niemandem zu nahe treten, weil ich glaube, dass viele Unternehmen auch wirklich hohe Millionenbeträge für den Transport ausgeben. Wir reden ja auch über Luftfracht, Seefracht und so weiter. Ja. Und ich glaube schon, dass die das sehr ernst nehmen. Also keiner wird ein Transportbudget von mehreren 100 Millionen einfach so stiefmütterlich behandeln. Also das will ich gar keinem unterstellen, um Gottes Willen. Aber es gibt natürlich auch einzelne Einkäufer, die vielleicht auch nicht so ein großes Team haben oder so, die dann sagen, naja, da habe ich nicht so ein großes Know-how, aber da gibt es einen Spediteur, der ist super, den kenne ich schon lange und der macht das dann für mich. Okay. Das macht er natürlich gerne, das ist ja keine Frage. Und der macht es mit Sicherheit auch gut. Aber trotzdem kann man sich ja wie in jedem Bereich mal hinterfragen, ob vielleicht nur ein Lieferant auch nicht unbedingt das Beste ist und man vielleicht auch mal 2-3 Lieferanten haben sollte, insbesondere wenn es dann mal eng wird, was die Kapazitäten angeht und man dann breitere Schultern hat und Unternehmen hat, die man an sich bindet und die sagen, es ist zwar nicht mein Hauptkunde, aber es ist ein guter Kunde für mich und den unterstütze ich auch im Zweifelsfalle. Wenn ich in eine Krisensituation kommt und wir haben das alle während Corona erlebt, da haben ganz viele Unternehmen, die auf einen Lieferanten, also sprich einen Spediteur gesetzt haben, sehr viel Lehrgeld bezahlt, ja, dass sie dann plötzlich nicht mehr beliefert wurden oder keine Kapazitäten zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und deswegen empfehle ich schon, das auf breite Schultern zu verteilen. Aber dazu muss man eben auch bereit sein, diesen Dispositionsaufwand, der dadurch besteht, eben auch einzugehen.
Ja, verstehe. Definitiv. Okay,
also alles an einen an einen Dienstleister zu geben und zu sagen, hier hast du den Zugang zu meinem ERP-System und da stehen die Aufträge drin und du kümmerst dich um alles, ist natürlich sehr einfach.
Klar, ja.
Okay. Schafft aber auch Abhängigkeiten.
Genau, das ist die Kehrseite, ja. Mhm. Dankeschön. So, ja, dann blicken wir jetzt noch ja auf das Thema Nachhaltigkeit. Welche Rolle spielt sie denn, ja, und auch die ESG-Aspekte allgemein bei der Auswahl von Logistikdienstleistern?
Also nach meinen Gesprächen und auch diesen Diskussionen in unseren Fachexpertenkreisen spielt es nach wie vor eine große Rolle für die meisten, weil die haben interne Regeln sich gesetzt, bis wann sie neutral sein wollen. Und daran halten die sich auch. Und das hat gar nichts mit der Gesetzgebung zu tun. Ob jetzt das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, zumindest das Deutsche, erstmal ausgehoben ist und das Europäische noch ein bisschen dauert, das ist gar nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, was haben die Unternehmen sich selber auf die Fahne geschrieben? Und deswegen ist es für sie ein sehr wichtiger Punkt. Nun ist es natürlich so, dass man in der Ausschreibung Klimaneutralität sehr gut fordern kann. Aber wenn auf der Gegenseite gar keine Kapazitäten oder beziehungsweise gar keine Fahrzeuge, nochmal elektrische beispielsweise, zur Verfügung stehen, dann kann ich das fordern, aber es wird nicht umgesetzt. Und dann sagt der Vertriebler, das ist ja schön, dass du keinen gefunden hast. Das heißt aber nicht, dass die Ware nicht zum Kunden muss, weil davon leben wir ja letztendlich, dass wir Ware verkaufen oder was auch immer, ne? Ich als Beispiel. Mhm. Also fahren wir trotzdem. So. Jetzt haben wir ja durch die Mautstaffelung haben wir es ja so, dass also zumindest Euro 6 Fahrzeuge von der Maut her, die im Moment ja umweltfreundlichsten Diesel sind und die werden auch fast ausschließlich benutzt. Und es ist sicherlich schon mal ein Weg. Dann haben wir das Thema HVO 100. Das ist ein alternativer Kraftstoff, der aus alten Fettresten beispielsweise produziert wird. Der ist im Prinzip klimaneutral, ist aber natürlich auch nicht mautbefreit und auch von vielen Kritikern als so ein Übergangsstoff bezeichnet. Aber viele Industrie- und Handelsunternehmen fordern ihre Dienstleister auf, den trotzdem einzusetzen, weil sie das für ihre eigene Klimabilanz durchaus mit berücksichtigen können.
Ja, okay.
Und der dritte Aspekt sind dann die Elektrofahrzeuge. Ich komme gerade von einer Konferenz aus Berlin. Gestern Nutzfahrzeugkonferenz und da haben eben sehr viele Experten darüber gesprochen, wie schnell das geht, bis die Fahrzeuge elektrifiziert sind, die schweren LKWs und auf welchen Relationen. Und das geht natürlich bis 2030, bis 2040, da gibt es Vorhersagen, wie viel Prozent dann elektrifiziert sind oder elektrische Fahrzeuge sind. Aber wir müssen ja auch jetzt über 26, 27, 28, 29 sprechen. Und das sind ja die, die unsere Kunden und eure Leser im Fokus haben, diese Jahre. Genau. Und da muss man einfach ganz realistisch sein, da sind wir nicht so weit.
Ja.
Ja? Also wir haben vielleicht ein paar tausend elektrische LKWs im Vergleich zu Millionen Diesel. Und bis das aufgibt, das sind wirklich noch viele, viele Jahre. Und die nächsten Jahre müssen wir überstehen, die müssen wir ja auch abwickeln.
Genau.
Und deswegen ist es wichtig, dass man also Ziele sich setzt mit seinen Frachtführern, dass man sagt, da, wo ich feste Relationen habe, da bitte lass uns zusammen überlegen, ob wir da nicht schon einen E-LKW einsetzen können. Mhm. Ladepunkt da, Ladepunkt da. Das Fahrzeug fährt hin, zurück, hat mehrere Relationen am Tag, also vielleicht auch zwei Fahrer drauf oder drei sogar, die mehrschichtig fahren, weil dann rechnet sich das relativ schnell. Mhm.
Ja, ja.
Aber wir müssen nicht glauben, dass jetzt ein Frachtführer, der vielleicht 8, 9 Autos hat, ein Kleinstunternehmer ist, dass der jetzt zu seiner Bank geht und sagt, ich hätte jetzt gerne das Doppelte an Kredit, weil ich möchte mir einen E-LKW kaufen. Dann sagt die Bank, ja, aber hast du denn auch einen Auftrag dafür? Ne? Also hast du Sicherheiten? Mhm. Kannst du das wieder reinholen? Und er sagt, nee, eigentlich nicht, weil mein Frachtführer oder mein Auftraggeber mich dafür jetzt aber nicht doppelt so hoch belohnt für den Transport.
Ja.
Und das müssen wir einfach immer bei aller Diskussion bedenken. Das ist immer noch ein Wirtschaftssystem.
Genau.
Die Leute müssen damit Geld verdienen. Und da gibt es tolle Beispiele und fast jeder hat auch so eins. Aber das wird nicht morgen oder übermorgen alles lösen. Egal, ob Gesetze aus Brüssel kommen oder nicht. Oder auch die eigenen Vorgaben im Unternehmen besonders stark ausgeprägt sind. Es muss auch auf der anderen Seite einen realistischen Markt dazu geben.
Ja, das und Sie hatten es ja auch kurz angesprochen, das ganze Thema Ladeinfrastruktur ist ja dann auch ein Thema, mit dem es steht und fällt, ne? Genau.
Ja. Da tut sich viel, aber wir müssen den Strom, den wir da brauchen, auch erstmal produzieren.
Ja.
Und es gibt natürlich auch andere, die den gerne hätten in gewissen Produktionsbereichen. Sie kennen alle die Diskussion um unsere Energiepreise.
Ja.
Das ist nicht irgendwie mit einem Fingerschnipp mal eben bis morgen erledigt, das Thema.
Genau. Okay, ja, vielen Dank für die Einblicke. Dann wäre jetzt noch toll, können Sie eine Einschätzung geben, so eher im grundsätzlichen Rahmen, worauf sollten denn Einkäuferinnen und Einkäufer ja bei der Auswahl und beim Monitoring von Logistikdiensten heute besonders achten?
Auch wenn es nicht so toll klingt, aber das Thema Sicherheit, Security ist leider ein wichtiges Thema. Mhm. Kommen wir nicht drum herum. Es gibt sogenannte Fake-Frachtführer, es gibt Unternehmen, die es auf die Ware abgesehen haben, ob das jetzt Kupfer oder Metalle sind oder auch Konsumgüter oder was auch immer. Da muss man natürlich immer ein Auge drauf haben. Da sollte man mit seinem Spediteur und dem Frachtführer auch, sag mal, offen drüber reden. Ja? Mhm. Wen schickst du mir? Kann ich den überprüfen? Ja, kannst du mir rechtzeitig Informationen darüber geben, welcher jetzt wirklich zu mir kommt, um die Ware abzuholen, dass der nicht vielleicht sich als ein Falscher ausgibt und damit abhaut. Ne? Also, dass man da mit den Spediteuren, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Es ist nicht so, dass wir da keine Methoden haben oder Mittel haben, aber sie müssen halt auch angewendet werden. Also, das geht erstmal in diese ganz praktische Umsetzung.
Und hat es zugenommen? Dieses Thema?
Ja, extrem. Extrem. Ja. Die Versicherungen machen da auch schon so ein bisschen Alarm. die müssen natürlich die potenziellen Schäden dann tragen und die werden das weiß man ja leider, nicht aus eigener Tasche bezahlen, sonst wird die Versicherungsgebühren erhöhen, was wiederum den Transportpreis erhöht, was wiederum die Einkäufer von Transportdienstleistungen irgendwie bezahlen müssen. Und deswegen sage ich, geht da gemeinsam dran. Ja. Passt auf, dass euch keine Ware abhanden kommt. Die Diebe, potenziellen Diebe sind clever, die benutzen Bots, die benutzen also Stimmimitatoren, die benutzen natürlich falsche E-Mail-Adressen, die versuchen eben auf irgendwie Art und Weise gefälschte Kennzeichen auf die Unternehmensgelände zu kommen, um dort, ich sag mal, einfach beladen zu werden und dann mit der Ware abzuhauen.
Brutal.
Und bis man das merkt, vergehen ja teilweise Tage.
Ja.
Ist ja, ne, es ist ja nicht so wie jetzt beim Louvre-Einbruch, dass da innerhalb von Sekunden gemerkt wird, oder hat jemand einen Diebstahl vollzogen, sondern das kann ja dauern. Irgendwann ruft der Kunde an von dem Industrieunternehmen und sagt, die Ware ist nicht angekommen.
Ja.
Er müsste aber eigentlich. Ich habe sie losgeschickt. Und dann wird erstmal recherchiert und geguckt und so weiter. Und deswegen ist es so gefährlich. Weil die relativ viel Zeit haben. Und deswegen muss man dafür sorgen, dass man das sehr früh schon merkt. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Könnten wir auch noch eine Stunde drüber reden.
Ja, glaube ich. Ja, hochspannendes Thema.
Mhm. Okay. Ja, echt total spannend.
Also wie gesagt, Sicherheit ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir hatten auch über das Know-how-Aufbau gesprochen, also möglichst den Markt zu verstehen. Ich würde tatsächlich auch noch KI-Anwendungen mit hinzufügen, die einen heutzutage auch sehr stark unterstützen in der Disposition, in der Tourenplanung. Also auch da vielleicht als Unternehmer, als Einkäufer sich dieser Instrumente bedienen und einfach mal gegenzuchecken, was plant mein Frachtführer, mein Spediteur? Ist es vernünftig? Kann ich das nachvollziehen, was er mir als Vorschlag zum Beispiel unterbreitet hat? Da gibt es also wirklich sehr viele Möglichkeiten, sich auch Know-how aufzubauen oder eben sich einfach unterstützen zu lassen.
Okay, vielen Dank.
Ja, spannend. Jetzt haben Sie es gerade eben selber schon angesprochen, das Thema KI. Und ja, wir haben jetzt gehört, wie viel dann doch im Blick zu behalten ist. Also die Marktlage, das Thema Sicherheit, wichtige Kennzahlen, Compliance. Klar, dass das extrem fordernd sein kann, vor allem dann eher, wenn die Einkaufsorganisation mal nicht ganz so groß aufgestellt ist. Wie genauer wird hier KI eingesetzt, um hier zu unterstützen, oder ganz allgemein digitale Tools, vielleicht auch was? Timo kommt dann da genau macht, aber auch gerne natürlich darüber hinaus, welche Tools und Möglichkeiten da der Markt und auch diese Entwicklung rund um KI in der Logistik bieten.
Ich würde gerne mal ein Beispiel geben, wie wir KI einsetzen, beziehungsweise wie wir den Disponenten unterstützen.
Sehr gerne.
Jetzt erstellt also zum Beispiel auf dem Spotmarkt einen Auftrag ein, 30 Paletten von Düsseldorf nach Wien. Und ja, jetzt kommen natürlich viele Dienstleister, die sagen, oh, interessant, möchte ich gerne mich beteiligen. Mhm. Dann kann sozusagen über so eine Chatfunktion, die es da gibt im System, kann er einen Bot einschalten oder einen KI-Agenten besser gesagt. Und dieser Agent, der beantwortet jetzt die Fragen. Jetzt kommt der Spedition 1 und sagt, würde ich ja gerne machen, aber kann ich dafür auch einen Planensattel einsetzen? Und er sagt aber, nee, es ist ein Transport, der unbedingt mit einem geschlossenen Fahrzeug transportiert werden muss. Dann antwortet die KI dem und sagt, nee, sorry, tut mir leid, das geht leider nicht. Und der ist dann schon mal raus. Also mit dem muss ich gar nicht kommunizieren, wenn er das nicht richtige Fahrzeug hat. Dann ruft der Nächste an oder schreibt, muss ich Paletten tauschen? Auch das ist vorher geklärt und so weiter. Das heißt also, diese KI sorgt schon mal dafür, dass alle die jetzt nicht passen, ja, und trotzdem 1000 Fragen haben, dass die raus sind. Also dass der Disponent oder der den Auftrag eingestellt hat, davon gar nichts mitkriegt. Es geht aber so weit, dass der auch verhandelt. Man kann dem Agenten sagen, pass auf, eigentlich würde ich für die Tour gerne 600 € bezahlen, aber wenn du keinen findest, dann bin ich auch bereit, bis 700 zu gehen. Und dann verhandelt er. Ja, dann sagt er, wenn da jetzt der irgendeiner anschreibt und sagt, ich würde gerne 800 € für den Transport haben, dann sagt er, nee, 800 geht leider nicht. Lass uns mal gucken, vielleicht 650. Dann sagt er, nee, 650 ist mir doch zu wenig, lass uns bei 700 einigen und irgendwie sowas. So, und das macht er alles. Mhm. Und am Ende, das macht er nicht nur, das macht er A rund um die Uhr, also auch wenn jetzt zum Beispiel nachts solche Anfragen einkommen und die Disposition ist gar nicht besetzt oder in der Mittagspause, kriegen die trotzdem sofort eine Antwort. Mhm. Und das macht er auch in allen Sprachen. Das heißt also, wenn da jetzt der rumänische Frachtführer anruft und schreibt in Rumänisch, dann kriegt er auch in Rumänisch die Antwort.
Okay,
und ja, am Ende des Tages kann zum Beispiel der Disponent sagen, okay, ich möchte gerne bis 15 Uhr alle Angebote, die eingegangen sind, die auch realistisch sind, mit den richtigen Fahrzeugen, den richtigen Anforderungen und so weiter. Und dann wähle ich die dann aus. Das heißt, die KI wählt den nicht aus, sondern sie macht nur die Vorschläge und sagt, Spedition Meier, Spedition Müller und Spedition Schulze erfüllen alle Kriterien. Bitte triffst du jetzt eine Entscheidung.
Okay, was sind das? Ist das so der Eindruck so bei Ihren Usern, also sowohl auf Beschaffung als auch auf Speditionsseite? Auf Speditionsseite sind die einverstanden damit, mit einer KI zu verhandeln? Und Einkaufsseite natürlich, vertrauen die der KI genug, um diese Verhandlung dann auch abzugeben, wenn, ja, wie Sie gesagt haben, die letzte Entscheidung dann sowieso ja weiterhin bei Menschen liegt?
Ja. Also wir sind da noch in der Testphase, weil diese KI-Agenten ja auch trainiert werden müssen. Also das machen wir mit verschiedenen Unternehmen. Und bis jetzt ist es so, dass gerade die Frachtführer, die also sich auf die Tour bewerben, die das gerne machen möchten, sehr froh sind, dass sie sofort eine Antwort kriegen. Wenn sie eine Mail schreiben, dann kann es ja manchmal Stunden dauern, bis eine Antwort kommt. Und dann schreiben sie noch einen, dann rufen sie nochmal an. Und dann sagt der andere auf der anderen Seite, du, sorry, aber ich habe den schon vor einer Stunde vergeben, der ist gar nicht mehr verfügbar.
Ja, klar.
Und da entsteht natürlich ein Frust. Und dieser Frust entsteht mit diesem KI-Agenten nicht. Ich kriege sofort eine Antwort. Ja, ist noch verfügbar, du kannst dich darauf bewerben. Ja, du erfüllst alle Kriterien. Lassen wir mal den Preis weg. Das ist ja gar nicht unbedingt notwendig. Das kann ja auch sein, dass der Preis von vornherein feststeht und es wirklich keine Diskussion gibt. Aber allein die Tatsache, dass er sofort eine Antwort kriegt, innerhalb von einem Wimpernschlag kriegt er eine Antwort, ist für ihn echt auch positiv.
Ja,
machen wir uns nichts vor, der ein oder andere auf der Dienstleisterseite ist auch ein Vertriebsgenie und der verkauft neben dem einen Transport vielleicht noch 10 andere, wenn er den Einkäufer an den Apparat bekommt. Aber der Einkäufer muss sich ja auch davor schützen. Er kann ja nicht aus jeder Geschichte irgendwie eine Stunde Telefonie machen und noch andere Dinge mit aufnehmen. Da müssen wir auch realistisch sein. Das ist bei vielen einfach zeitlich nicht drin. Und weil es zeitlich nicht drin ist, und jetzt sind wir wieder an diesem Anfang, geben sie alles an einen Spediteur und sagen, kümmer du dich darum. Ich habe da keine Zeit. Ich kann nicht so lange Anrufe beantworten und mit den Leuten darüber diskutieren, ob das jetzt ein Kühler sein muss oder kein Kühler oder ob nicht doch eine Plane geht und so weiter. Mhm. Und jetzt bieten wir den Möglichkeit, auch Industrie- und Handelsunternehmen, die vielleicht gerne machen möchten, also Aufträge auch kurzfristiger vergeben möchten, eben die Möglichkeit, mit diesen KI-Agenten zu sagen, okay, jetzt ist ja viel einfacher geworden. Das geht ja auch mit anderen Einkaufsbereichen. Das ist ja jetzt nicht auf den Transport beschränkt. Also diese Unterstützungsmaßnahmen werden sicherlich auch bei anderen Geschichten, wo man kurzfristiger einkauft, eine immer größere Rolle spielen. Also der Disponent oder Einkäufer, der wird diese Instrumente lieben. Da bin ich fest von überzeugt. Eben auch vielleicht im Transportbereich. Ich würde es mir halt wünschen.
Ja, den Eindruck haben wir auch in anderen Warengruppen, vor allem im indirekten Einkauf, dass da sehr viel über mit Bots inzwischen abgewickelt und ja auch einfach Wissen schnell aggregiert und weitergegeben werden kann. Das, ja, das ist allgemein ein Thema, das sich extrem schnell entwickelt. Und deshalb auch noch die Frage, jetzt haben Sie da hier das vorgestellt, auch diesen Verhandlungsaspekt, können Sie sich vorstellen, dass welche Anwendungsfälle im Logistik, im Frachteinkauf vielleicht als nächstes von der KI-Automation angegangen werden?
Also fällt mir jetzt spontan nichts ein, weil das ist ja eigentlich der wesentliche Punkt. Mhm. Ja? Die Auftragsvergabe und entsprechend die Abwicklung. Ja? Jetzt kann es natürlich sein, und das, da bin ich jetzt kein Fachmann für, dass irgendwann auch die Abrechnungen viel effizienter sind dadurch, am Ende, wenn es dann darum geht zu diskutieren, ist das jetzt genau der Auftrag gewesen und war das vereinbart? Ich habe eben das Beispiel Palettentausch genannt. Mhm. Also der Frachtführer behauptet, ich hätte Paletten tauschen sollen und will dafür eine Gebühr haben. Der Auftraggeber sagt, nee, das habe ich nie angeordnet, ja, weil die vielleicht miteinander telefoniert haben und dann steht Aussage gegen Aussage. Ich glaube, das sind Dinge, die werden in Zukunft einfacher, weil die lassen sich nachvollziehen. Die KI, und wenn das gechattet ist, dann kann ich das nachlesen. Da steht drin, Anforderung war Palettentausch oder kein Palettentausch. Also gibt es auch keine Gebühr dafür. Ja. Also da, das geht schon, glaube ich, für den gesamten Prozess. Ne? Bis hin zur Rechnungsstellung. Und damit wäre ja auch viel geholfen. Weil das sind ja oftmals auch wieder andere Abteilungen, ja, wo die Rechnung eingeht. Und dann kann die das nicht nachvollziehen. Dann muss sie den Disponenten oder den Einkäufer anrufen und sagen, sag mal, was hast du denn da vereinbart? Dann sagt er, das weiß ich doch nicht, das ist 8 Wochen her. Ja? Und dann fangen die an zu diskutieren. Und dann so, und das, glaube ich, ist dann nicht mehr nötig. Mhm. Ja. Weil dann erhält die Dame oder der Herr aus der Rechnungsabteilung den Zugang zu dem Chatverlauf und oder den Auftragsvergabe, den digitalen Auftragsschein, der völlig autonom oder nicht autonom, digital über die Plattform abgewickelt wird beispielsweise und kann einfach nachgucken. Ja. Das ist verhandelt, fertig aus.
Das stimmt. Ja, ich glaube auch, das von Ihnen vorher angesprochene Thema Sicherheit, also wie auf der einen Seite die Betrüger mit KI irgendwelche Betrugsmaschen aufziehen können, kann KI in dem Bereich sicher auch wahnsinnig viel zur Detektion von irgendwie gerade solchen Betrugsmaschen, glaube ich, eingesetzt werden, mittel- bis langfristig. Glaube ich, dass da in dem Bereich, unabhängig von der Logistik, allgemein bei so Betrugsversuchen die KI auch viel unterstützen wird können.
Ja, zumal sie ja auf jeden Fall erkennt, ob die E-Mail-Adresse die ist, die man erwartet, nicht? Der Mensch guckt da vielleicht drüber, wenn da mal bei Müller oder so ein 3L stehen statt 2. Ja. Das erkennt man vielleicht nicht. Eine KI erkennt es sofort. Mhm. Insofern ja, absolut. Ja. Ja,
super. Okay, dann jetzt vielleicht nochmal abschließend. Jetzt haben wir ganz viel gehört und auch ganz viel spannende Dinge, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch direkt mit in ihren Arbeitsalltag, insofern sie sich mit der Beschaffung von Logistikdienstleistungen vor allem beschäftigen, mitnehmen können. Wollen Sie nochmal irgendwie 2, 3 konkrete Handlungsempfehlungen, die Sie jetzt zum Ende irgendwie unseren Einkäuferinnen und Einkäufern oder Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben wollen?
Ich muss mich da natürlich ein bisschen wiederholen, aber vielleicht nochmal zusammenfassen. Also Transport wieder mehr in den Fokus nehmen, sich damit beschäftigen und nicht auf einen, wie auch immer, gearteten Dienstleister sich verlassen. Das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Und auf der anderen Seite sich eben dieses Know-how zu beschaffen, dass man auf Augenhöhe verhandeln kann und nicht den Aussagen eines gut geschulten Vertrieblers vertrauen muss, sondern dass das wirklich nachvollziehen kann. Also alle Möglichkeiten nutzen, sich auszutauschen, Netzwerke knüpfen und Daten sammeln, Dateninformationen aufbereiten und sich vorbereiten. Und die, die das heute schon gut machen, die sind auch sehr erfolgreich. Und die, die sich da vielleicht noch nicht mit so intensiv auseinandergesetzt haben, die werden erfolgreich, wenn sie das tun.
Das sind doch gute Worte zum Abschluss. Vielen Dank, Herr Geburek. Ja, war wirklich interessant heute, dieses Thema mal genauer zu durchleuchten.
Ja, herzlich gerne.
Herr Geburek, auch von mir, ja, herzlichen Dank. Schön, dass Sie dabei waren. Waren wirklich spannende Ausführungen. Ich denke, wir haben heute alle sehr viel gelernt rund um das Thema Logistik und Frachteinkauf. Danke, dass Sie dabei waren.
Ja, sehr gerne. Es hat mir auch Spaß gemacht.
Schön. Ja. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, keine weitere Folge verpassen möchten, dann abonnieren und bewerten Sie unseren Podcast sehr gerne. Das würde uns freuen. Und folgen Sie uns auch auf LinkedIn. Ja, dann sage ich nochmal Dankeschön und bis bald.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Einkaufssache, der Podcast für Einkauf und Supply Chain Management von Beschaffung aktuell. Eine Produktion der Konradin Mediengruppe. Redaktion und Moderation Alexander Gölz und Yannick Schwab.